Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In Zukunft kann jeder sein Rezept digital an die Apotheke seiner Wahl senden. Ganz einfach, normal, das E-Rezept kommt. So steht es in vielen Städten auf digitalen Plakatwänden. Und wir sprechen heute deshalb über Chancen und Risiken der digitalen Rezeptübermittlung. Wir stellen außerdem einen landwirtschaftlichen Betrieb in Mittelsachsen vor, wo man an der digitalen Vernetzung von Landmaschinen forscht und zeigen anschließend, wie Algorithmen beim Nachweis von Neutrinos eingesetzt werden. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Es ist eine von diesen typischen Quizfragen. Wie oft schlägt in Deutschland irgendwo der Blitz ein? Nun, im vergangenen Jahr war das fast 450.000 Mal der Fall. Aber man kann nicht nur die Zahl solcher elektrischen Entladungen bei Gewittern unterschätzen, sondern auch, wie gefährlich sie sind. Und das wurde jetzt im polnischen Krakau deutlich. Dort ging heute die Europäische Unwetterkonferenz zu Ende. Von dort berichtet Volker Mrazek.
Wir schauen mal, was wir hier haben.
Thilo Kühne blättert durch eine Tabelle auf dem Bildschirm seines Laptops.
Eine Liste zu tödlichen Blitzschlagereignissen aus dem Jahr 2018.
Kühne ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ESSL, dem Europäischen Unwetterlabor mit Sitz in Wessling in Oberbayern.
Ein sehr klassisches Beispiel vom 21. Mai 2018 aus Deutschland im Bereich Spitzingsee in Bayern. Dort wurde ein 22-jähriger Mann durch einen Blitz getötet, während er entlang der Becherspitze, also einem Berg dort, mit einem Freund wanderte. Der Blitz schlug in einen Baum ein, unter dem sie gerade entlang spaziert sind. Der Freund von ihm hat überlebt und er hat dann tatsächlich auch angegeben, dass sie die Gefahr des Gewitters unterschätzt hätten während ihrer Wanderung.
Tote und Verletzte durch Blitzeinschläge, das gibt es immer wieder. Französische Forscher haben jetzt alle bekannten Fälle der letzten 10 Jahre in Westeuropa genauer untersucht. In der Summe kommen sie auf mehr als 200 Unglücke. 81 Menschen wurden dabei getötet und fast 970 verletzt. In der Mehrzahl der Fälle sei Leichtsinn mit im Spiel gewesen, berichtete Stefan Schmidt jetzt in Krakau. Er gehört zu einem Team von Blitzexperten beim staatlichen Wetterdienst Meteo France.
Die meisten Leute unterschätzen das Risiko, weil die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, für jeden Einzelnen natürlich sehr gering ist. Deswegen bleiben sie einfach draußen, auch wenn ein Gewitter heraufzieht. Schlimmer noch, unsere Studie enthüllt, dass 30% aller Blitzopfer Schutz unter einem Baum gesucht hatten.
Das ist aber grundverkehrt, denn Bäume ragen aus der Landschaft, in ihre Kronen schlagen Blitze sogar bevorzugt ein und pflanzen sich dann bis zum Erdboden fort. An der Studie war auch der Meteorologe Michael Kretz beteiligt. Er schaute sich die 57 französischen Fälle genauer an und wertete dafür hochaufgelöste Regenradarbilder aus.
Die Ergebnisse haben uns überrascht. Es gab nur ganz wenige Fälle, in denen Menschen vom Blitz getroffen wurden, weil sich das Gewitter ganz plötzlich über ihren Köpfen zusammenbraute. Fast immer verging reichlich Zeit bis zum Blitzeinschlag und fast immer handelte es sich um langsam ziehende Gewitter. Das Problem ist, man kann sie nur schwer einschätzen. Oft hört man zig Minuten lang Donnergrollen, kriegt das Unwetter aber nicht unmittelbar zu spüren. Und dann denkt man fälschlicherweise, es zieht an einem vorbei.
Deutschland steht in der Liste mit 10 Todesopfern und über 400 Verletzten seit 2010. Am häufigsten wurden hier Menschen demnach bei Sport- und Freizeitaktivitäten vom Blitz getroffen, etwa beim Fußballspielen oder Golfen. Auf Rang 2 folgen Festivals, Konzerte und Picknicks unter freiem Himmel. Stefan Schmidt rät dazu, solche Veranstaltungen und Tätigkeiten lieber zu früh als zu spät oder gar nicht abzubrechen. Dann könnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen, in Häusern, Autos oder Schutzhütten.
Man sollte sich wirklich an das halten, was zum Beispiel der US-Wetterdienst in seinen Warnungen betont. When thunder roars, go indoors. Also, wenn es donnert, geh nach drinnen, um dich zu schützen.
Schmidt ist Mitglied einer Expertengruppe der Internationalen Elektrotechnischen Kommission. Sie arbeitet derzeit an neuen Empfehlungen zum Schutz vor Blitzgefahren, um die Leute stärker aufzurütteln. Offenbar ist das nötig, denn auch das zeigt die neue Studie. Bei fast allen der französischen Vorfälle bestand eine amtliche Gewitterwarnung, allerdings nur auf der niedrigsten Stufe Gelb. Das bedeutet, es können Blitze auftreten. Orange und Rot dagegen signalisieren, dass eine gefährliche Wetterlage bevorsteht. Die späteren Blitzopfer haben Gelb vielleicht nicht wirklich ernst genommen und die Gefahr durch das Gewitter auch deshalb fatal unterschätzt. Bei uns könnte es genauso sein. Die Warnungen und die App des Deutschen Wetterdienstes arbeiten mit der gleichen Farbskala.
Blitzunfälle, Volker Mrazik über die unterschätzten Gefahren langsam ziehender Gewitter. Das E-Rezept kommt, so wirbt nicht nur das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website, sondern auch die Versandapotheke Doc Morris. Am Mittwoch hat die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte nun ihre Pläne zum elektronischen Rezept vorgestellt. Und seit 1. November gibt es in Stuttgart und Tuttlingen bereits einen Modellversuch mit dem digitalen Rezept. Wie sieht es mit der bundesweiten Umstellung aus? Das frage ich jetzt meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, das digitale Rezept kommt, aber so ganz neu ist die Idee nicht.
So ganz neu ist die Idee nicht. Die Idee ist schon einige Jahre alt. Im Rahmen der ganzen Umstellungsarbeiten der Telematikinfrastruktur wurde sie geboren. Und so richtig mit dem digitalen Rezept können wir vermutlich ab Sommer 2021 rechnen. Denn der Zeitplan der Gematik, der sieht vor, dass es eben zum 30. Juni 2020 eine erste Regelung eben mit technischen Spezifikationen geben wird. Und in denen wird dann genau geregelt sein, wie so ein digitales Rezept für Kassen und Privatpatienten dann aussehen muss, wie es eingelöst wird und vor allen Dingen, wie die Datensicherheit und wie der Datenschutz geregelt sein wird. Ja, und ein Jahr später dann wird es diese Regelungen auch für das sogenannte grüne Rezept geben, also für Verordnungen, bei denen der Patient das Arzneimittel selbst bezahlen muss. Und es wird Regelungen für Rezepte mit Betäubungsmittelverordnungen geben. Das wäre dann eben Ende Juni 2021. Und ab da sollen dann unterschiedliche Betreiber, die Krankenkassen, die Apotheken, das elektronische Rezept eben bundesweit umsetzen. Also es dauert durchaus noch ein bisschen.
Und warum müssen wir so lange warten? Es gibt schon diverse Pilotprojekte und die arbeiten erstaunlich gut mit diesem E-Rezept.
Ja, es gibt tatsächlich viele Pilotprojekte. 52 habe ich bundesweit gezählt. Allerdings, die arbeiten mit ganz unterschiedlichen Technologien. Die haben ganz unterschiedliche Abläufe. So haben etwa die allgemeinen Ortskrankenkassen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen jeweils eigenständige Projekte. Wir brauchen aber für das elektronische Rezept eine einheitliche Technologie, damit eben ein ausgestelltes Rezept bei allen Apotheken bundesweit eingelöst werden kann. Und deshalb hat Gematik-Chef Markus Leik-Dieken den Modellbetreibern auch eine Denkpause empfohlen in dieser Woche. Denn für diese einheitliche Technologie fürs E-Rezept, da werden eben gerade Regelungen, die nennt man dann Spezifizierungen, entwickelt und da werden sich einige der 52 Modellprojekte von ihrer Technik wohl verabschieden müssen. Andere müssen sich anpassen. Also bevor da weiter investiert wird, empfiehlt der Gematik-Chef doch erstmal die Spezifizierungen abwarten.
Wir haben es schon angesprochen, seit 1. November gibt es ein Pilotprojekt in Stuttgart und Tuttlingen. Wie funktioniert das und was ist das Besondere an diesem Projekt?
Ja, da erhält der Patient die Identifikationsnummer für das E-Rezept und einen Schlüssel, mit dem das E-Rezept dann entschlüsselt werden kann. Und beides wird entweder an seine Gesundheits-App auf dem Smartphone geschickt oder als QR-Code notfalls auch ausgedruckt. Der Arzt, der schickt das Rezept dann verschlüsselt an den Rezeptdienstbetreiber und der Patient kann mit der Identifikationsnummer das Rezept dann vom Betreiberserver sozusagen abholen und auf seinem Smartphone angucken, was steht denn da drauf. Und per Smartphone kann er dann eben auch eine Apotheke aussuchen. Da schlägt ihm dann das Programm sogar ein paar Apotheken vor, bei denen er das Arzneimittel eben abholen kann. Und die Apotheke, die erhält dann wiederum vom Rezeptdienstbetreiber die Zugriffsberechtigung aufs elektronische Rezept. Da kann der Apotheker dann auch gleich sehen, was da verordnet wurde und er kann nachschauen, ist es eigentlich überhaupt vorrätig und kann eben dann, wenn er sagt, ja, wir haben es lieferfähig da, das Rezept eben auch annehmen. Und macht der Patient das nicht mit dem Smartphone, und das ist das Besondere hierbei, dann geht er einfach mit dem in der Arztpraxis ausgedruckten QR-Code in die Apotheke. Da wird dann der QR-Code eingescannt, das E-Rezept dann vom Rezeptdienstbetreiber an den Apotheker geschickt und er kann es bearbeiten. Also auch hier gibt es im Notfall immer noch Papier.
Die entscheidende Frage auch bei dieser Anwendung, wie sicher ist das E-Rezept?
Also das hängt davon ab, welche Verschlüsselung auf welchen Geräten verwendet wird. Sicherheitsexperten sagen, das ist ziemlich kritisch, dass der Patient den Schlüssel fürs E-Rezept auf sein Smartphone erhält. Denn wir alle wissen, Smartphones haben enorme Sicherheitslücken. Da geht so ein Schlüssel leicht mal verloren, da können Unbefugte rankommen und dann auch ans Rezept kommen. Und dann ist immer noch nicht geklärt, wie sieht es denn damit aus, wenn Verwandte so ein E-Rezept einlösen sollen. Da wird an einer Lösung eben noch gearbeitet, dass die Verwandten oder Nachbarn für den Patienten dann eine eigene Identifizierung mitbekommen. Also es sind doch viele Fragen offen beim E-Rezept. Und um die zu lösen, da brauchen wir eben die Zeit bis 2021 ganz gewiss noch.
Und dann soll das E-Rezept kommen. Peter, welche gegenüber Chancen und Risiken der digitalen Rezeptübermittlung? Selbstfahrende Traktoren, Feldroboter, die vollautomatisch Unkraut jäten oder verdichteten Ackerboden gezielt auflockern und Drohnen, die zur Überwachung von Feldern eingesetzt werden. Die Automatisierung hat auch die Landwirtschaft voll erfasst. Das Problem dabei? Die Systeme der verschiedenen Hersteller sind nicht kompatibel. Jan Rehm hat einen landwirtschaftlichen Betrieb in Mittelsachsen besucht, wo deshalb an einer Lösung gearbeitet wird.
Wir sind jetzt hier bei der Multiagrar Klausnitz GmbH, nördlich von Chemnitz im Landkreis Mittelsachsen.
Michael Polster steht im Hochsommer 2019 auf dem Hof eines mittelgroßen Agrarbetriebs. Er und seine Kollegen kümmern sich um ein paar tausend Rinder und Kälber. Sie bauen auf über 3000 Hektar Land verschiedene Ackerfrüchte wie Hafer und Senf an, produzieren Saatgut. Dabei helfen ihnen zahlreiche digitale Systeme von der computergestützten Fütterung der Kälber bis zur automatisierten Ertragskartierung. Sogar Drohnen lassen die Landwirte ab und an aufsteigen.
Und zwar zur Applikation von Schlupfwespen. Diese Schlupfwespen regulieren dann den Zünslerbefall, was so ein Schädling ist im Mais, in der Motte. Also auf ganz natürliche Art und Weise wird da Pflanzenschutz betrieben in dem Sinne.
Michael Polster ist einer der Geschäftsführer, hat Landwirtschaft studiert und promoviert an der Technischen Universität Dresden. Er verbindet also die Arbeit in der digitalisierten Landwirtschaft mit ihrer Weiterentwicklung. Und es gibt noch viel zu tun. Denn Landmaschinen, Planungs- und Steuerungssysteme sowie andere digitale Helfer auf dem Hof können oft nicht miteinander kommunizieren, können keine Daten austauschen. Beispiel: die Traktoren auf dem Hof.
Wir kommen da sehr oft an den Punkt, wo einfach gewisse Daten, meinetwegen vom Farm-Management-System im Büro, auf ein Drittel der Traktoren überspielt werden können, aber auf ein anderes Drittel vielleicht nicht. Und bei dem dritten Drittel vielleicht nur ein Teil, dass gewisse Daten aber nicht übertragen werden.
Auch bei der Ortung der zahlreichen Maschinen hapert es, was vor allem während der Erntesaison frustriert. Gerade dann müssen die Bauern alle Traktoren und Mähdrescher optimal einsetzen und ausnutzen. Doch dazu brauchen sie exakte Informationen darüber, wann und wo welche Maschine ist und mit welcher Leistung sie arbeitet. Das bietet momentan kein Hersteller und schon gar kein herstellergrenzenübergreifendes System. Deswegen entwickelt Michael Polster im Rahmen seiner Dissertation eine eigene Lösung, eine technische Nachrüstung. Ein Ortungssystem samt Mobilfunkschnittstelle will er in Traktoren und andere Landmaschinen integrieren. Die passende Anwendung funktioniert auf Schreibtischrechnern und Smartphones. Polster zieht sein Handy aus der Tasche und erklärt:
Ich habe mal meine Handy-App geöffnet und sehe alle unsere Maschinen, die am Prozess beteiligt sind, in Echtzeit und sehe, dass ein gutes Drittel des Schlages vielleicht schon abgeerntet ist. Sehe auch, dass der Mähdrescher ziemlich zügig fährt mit 8 km/h.
Die App auf Polsters Handy zeigt die aktuelle Position aller Landmaschinen, die im Einsatz sind. Einige Bildpunkte stellen die LKW mit ihren Anhängern dar, andere die Mähdrescher. Ein wohlkoordiniertes Ballett auf dem Display. Jeder Maschine werden zudem aktuelle Leistungsdaten und Ertragswerte zugeordnet. Auch der Fortschritt der Ernte wird grafisch dargestellt.
Das soll im Prinzip helfen, die Prozesse zu analysieren und am Ende auch zu verbessern. Ziel ist, dass jeder der Mitarbeiter diesen Screen sozusagen bei sich in die Kabine bekommt, um selber zu wissen, wo ist denn mein Mitarbeiter, mein Kollege, der mein Erntegut jetzt von mir abnimmt.
Nach etwas Verzögerung anfangs läuft die Entwicklung der Nachrüstlösung laut Polster jetzt gut. 2020 soll das Projekt enden. Und dann, so hofft Polster, können LKW, Trecker und Mähdrescher jeder Art miteinander und mit dem Leitsystem kommunizieren.
Jan Rehm über Stolpersteine bei der Digitalisierung der Landwirtschaft. Ausführlich befassen wir uns mit diesem Thema am Sonntag ab 16.30 Uhr hier in Wissenschaft im Brennpunkt unter dem Titel Daten säen, Daten ernten. Die Landwirtschaft kämpft mit der Digitalisierung. Big Data, das wird auch in der Grundlagenforschung immer mehr zu einem Thema. Denn mittlerweile liefern Teilchen, Detektoren und Teleskope eine derartige Flut von Messdaten, dass es Physikern beispielsweise zunehmend schwerfällt, sie systematisch zu analysieren. Wie künstliche Intelligenz die Datenauswertung beim größten Teilchendetektor der Welt auf Touren bringt, das hat Frank Rothelüschen für uns in Erfahrung gebracht.
3, 2, 1, down the way!
Dezember 2012 am Südpol. Gut gelaunt zählt die Crew, vermummt in dicke Klamotten, den Countdown herunter. Bei Null verschwindet eine basketballgroße Kugel in einem tiefen Loch, gebohrt ins Eis der Antarktis. Es ist der letzte von gut 5000 Spezialsensoren des Teilchendetektors IceCube.
Die sind unter der Eisoberfläche quasi festgefroren,
sagt Tim Ruhe, Physiker an der TU Dortmund.
In einer Tiefe von ungefähr 1,5 Kilometern beginnen die und reichen dann runter bis 2,5 Kilometer. Und die messen Licht, was in Teilcheninteraktionen entsteht.
Diese Teilcheninteraktionen betreffen sogenannte Neutrinos. Das sind geisterhafte Teilchen, die durchs All rasen und zum Beispiel bei kosmischen Gewaltakten entstehen. Ab und zu stößt ein solches Neutrino mit einem Atomkern im antarktischen Eis zusammen und ruft ein schwaches Leuchten hervor. Das Leuchten fangen die Sensorkugeln auf und weisen dadurch die Neutrinos nach. Diese fungieren als Botenteilchen aus den Tiefen des Alls und verraten neue Details, etwa über schwarze Löcher. Das Problem, es gibt auch andere Teilchen, die im Detektor ein Leuchten hervorrufen.
Das sind für die Neutrino-Detektion tatsächlich Störsignale und die müssen wir halt in irgendeiner Art und Weise rausfiltern bzw. erkennen. Und dabei haben wir unter anderem auch maschinelles Lernen eingesetzt.
Die Herausforderungen beim Herausfischen der Signale sind groß, denn bei den Analysen muss man bis zu 60 Variablen gleichzeitig im Blick haben. Mathematisch gesehen bedeutet das, man bewegt sich in 60 Dimensionen.
In 60 Dimensionen kann ich als Mensch nicht denken, ein Computeralgorithmus kann das aber sehr gut und findet dann einfach mehr Neutrinos in der gleichen Menge an Grunddaten, sage ich jetzt mal, als das ein Mensch könnte. Ein Computer kann das sehr viel besser, sehr viel effizienter.
Konkret haben die Dortmunder Physiker ein neuronales Netz programmiert, einen Algorithmus, der der Funktionsweise unseres Gehirns nachempfunden ist. Trainiert mit Hilfe von riesigen Datensätzen lernt er von selbst, wie sich ein Neutrino-Ereignis von einem Störsignal unterscheidet, indem er in den bis zu 60 mathematischen Dimensionen nach bestimmten Mustern sucht. Immer wieder kontrollieren die Forscher die Resultate der KI und teilen ihr mit, ob sie richtig liegt oder nicht. Je mehr Datensätze der Algorithmus durchforstet, umso besser werden seine Ergebnisse.
Wozu die Algorithmen beitragen, dass wir wesentlich mehr Neutrinos sehen können. Mehr Neutrinos bedeutet kleinere statistische Fehler, also kleinere Unsicherheiten in dem Fall.
Der Algorithmus erkennt also Ereignisse, die den Forschern sonst schlicht durch die Lappen gehen würden. Jetzt ist Ruhes Team dabei, der KI noch mehr beizubringen, eine verbesserte Rekonstruktion der Neutrino-Flugrichtung.
Eine verbesserte Rekonstruktion heißt, dass wir einfach sehr viel genauer wissen können, woher die Neutrinos kommen, wobei wir das noch nicht wirklich auf die Daten angewendet haben. Das entwickeln wir noch.
Und das Team tüftelt bereits daran, die Methode auf andere Großgeräte zu übertragen.
Das Schöne an diesen maschinellen Lernmethoden ist, dass diese Grundkonzepte eigentlich immer die gleichen bleiben. Im Moment strecken wir unsere Fühler so ein bisschen in Richtung Radioastronomie aus und vor allen Dingen auch Gammaastronomie, weil da noch sehr viel größere Datenmengen anfallen werden.
Konkret geht es um SKA, ein riesiges Observatorium für Radiowellen, und um das künftige Gamma-Teleskop CTA. Beide könnten, so hofft Tim Ruhe, sogar noch stärker von den lernfähigen Algorithmen profitieren als IceCube, der Neutrino-Detektor im antarktischen Eis.
Frank Rothelüschen über den Neutrino-Detektor IceCube-Algorithmus erleichtert den Nachweis von Geisterteilchen. Wir haben jetzt noch die täglichen Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lennart Pyritz.
Das antike Rom war ein Schmelztiegel von Einwanderern. Ein Forschungsteam hat die genetische Geschichte der ewigen Stadt rekonstruiert. Dazu hat es Erbgut aus 127 Skeletten untersucht, die die Bevölkerungsstruktur Roms von der Mittelsteinzeit bis heute verdeutlichen. In der Fachzeitschrift Science vorgelegte Studie zeigt dabei eine große Vielfalt. Die ältesten untersuchten Knochen stammen von Jägern und Sammlern, die vor 7000 bis 10.000 Jahren gelebt haben. Die damaligen Römer ähnelten den Menschen nördlich der Alpen. Es folgte eine Reihe von Besiedlungswellen. Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und Viehzucht in der Jungsteinzeit kamen Bauern aus Anatolien nach Europa. Bei der Gründung Roms um 750 v. Chr. ähnelte die genetische Zusammensetzung der von modernen Mittelmeerpopulationen. Zur Kaiserzeit verzeichneten die Forschenden vor allem Abstammung aus dem östlichen Mittelmeerraum und dem Nahen Osten.
Das Schicksal der Kaiserpinguine steht und fällt mit dem Pariser Klimaabkommen.
Diesen Schluss illustriert ein Forschungsteam im Fachblatt Global Change Biology anhand von Computersimulationen. Schreite die Erderwärmung mit dem derzeitigen Tempo fort, schwinde das lebensnotwendige Packeis und den Tieren drohe das Aussterben. Laut Modell würden in diesem Fall die Zahl der Kolonien und die der Individuen um etwa 80% sinken. Werde die Erderwärmung dagegen auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt, so wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen, würde die Zahl der Pinguinkolonien nur um rund 20% abnehmen und die der globalen Population um etwa ein Drittel.
Die katholische Kirche des Mittelalters prägt noch heute die europäischen Industriegesellschaften.
Diesen Zusammenhang beschreiben vier Wissenschaftler aus den USA und Kanada im Fachblatt Science. Die Theorie in Kurzform: Der Einfluss, den die katholische Kirche vor mehr als einem halben Jahrtausend auf die Heirats- und Familienstruktur ausgeübt hat, hat enge Verwandtennetzwerke geschwächt und durch kleinere, unabhängigere Haushalte ersetzt. Dieser Effekt hat die kulturelle Evolution mitgeprägt und äußert sich noch heute im Verhalten und den Vorstellungen der Menschen in Europa, insbesondere einem verstärkten Individualismus, weniger Angepasstheit und mehr Vertrauen zwischen Fremden. Die Studie basiert auf psychologischen, anthropologischen und historischen Daten, zum Beispiel Aufzeichnungen des Vatikans zu Verwandtenehen oder Angaben zu freiwilligen Blutspenden.
Ein schnellerer Herzschlag ermöglicht es Hirschmäusen in großer Höhe zu überleben.
Hirsch- oder Weißfußmäuse leben in Gebirgsregionen des amerikanischen Westens. Ein nordamerikanisches Forschungsteam beschreibt jetzt im Fachmagazin PLOS Genetics, wie die Tiere mit der dünnen Luft in hohen Lagen zurechtkommen. Demnach verfügen sie über eine Genvariante, die die Herzfrequenz erhöht. Indem das Blut schneller zirkuliert, gleichen die Nager so offenbar den niedrigeren Sauerstoffgehalt aus.
Das richtige Maß an Unwägbarkeit macht den Reiz von Popmusik aus.
Der Beatles-Song Obla Di Obla Da oder James Taylors Country Roads sind Beispiele für klassische Musikhits. Ein Forschungsteam aus Deutschland hat jetzt in diesen beiden und gut 740 weiteren beliebten Popsongs zehntausende Akkorde analysiert, um zu ergründen, was ein Lied zum Hörgenuss macht. Entscheidend sei dabei die richtige Kombination aus musikalisch Erwartbarem und Überraschendem für die Zuhörer, so die Forschenden im Fachblatt Current Biology. Das Team hatte 39 Erwachsenen Akkordfolgen aus den untersuchten Popsongs vorgespielt, allerdings ohne Texte, Melodien und Rhythmen, sodass die Lieder für die Testhörer nicht zu erkennen waren. Diese bewerteten für jeden Akkord, als wie angenehm sie ihn empfanden. Um die statistischen Gesetzmäßigkeiten und damit auch die Überraschungsmomente in den mehr als 80.000 Akkordabfolgen zu quantifizieren, nutzten die Forschenden ein Computermodell.
Das Ozonloch war seit 30 Jahren nicht mehr so klein wie 2019.
Die maximale Ausdehnung des Ozonlochs betrug in diesem Jahr rund 10 Millionen Quadratkilometer. Das hat die Europäische Weltraumorganisation ESA heute mitgeteilt. Das sei weniger als die Hälfte der Ausdehnung, die das Ozonloch normalerweise in den vergangenen Jahrzehnten erreicht habe. Außerdem werde sich das Loch in diesem Jahr früher schließen. Normalerweise passiere das Ende November oder Anfang Dezember. Dieses Jahr werde schon eher damit gerechnet.
Sternzeit. 8. November. Deutschlands erster Satellit. Gut 12 Jahre nach Sputnik, dem ersten künstlichen Erdsatelliten, wurde heute vor 50 Jahren der erste deutsche Forschungssatellit Azur mit einer amerikanischen Rakete ins All geschossen. Nach der Sowjetunion und den USA, Großbritannien, Italien, Frankreich, Kanada, Japan und Australien wurde Deutschland damit zur 9. raumfahrtbetreibenden Nation. 5 Jahre zuvor hatte der damalige Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, Hans Lenz, der amerikanischen Weltraumbehörde NASA ein Programm zur Zusammenarbeit in der Weltraumfahrt vorgeschlagen. Der erste bundesdeutsche Satellit sollte unter anderem die kosmische Strahlung und ihre Wechselwirkung mit der Magnetosphäre der Erde untersuchen. Zudem erforschte Azur Polarlichter und den Sonnenwind sowie dessen Veränderung bei Sonneneruptionen. Aus mehr als 100 Vorschlägen für Experimente konnten nur 7 ausgewählt werden. Mehr Nutzlast war bei einer Gesamtmasse von 71 Kilogramm nicht möglich. Ein weiteres Ziel der deutsch-amerikanischen Kooperation bestand darin, die technologischen Fähigkeiten der deutschen Industrie auszubauen und Know-how für das komplexe Management von Weltraummissionen zu gewinnen. Die wissenschaftliche Verantwortung für Azur lag beim damaligen Max-Planck-Institut für Aeronomie in Katlenburg-Lindau. Hauptauftragnehmer war die Firma MBB in Ottobrunn. Azur war für eine Missionsdauer von einem Jahr ausgelegt, aber er fiel bereits nach 7 Monaten aus ungeklärter Ursache aus. Bis heute kreist er als Weltraummüll um die Erde.
Ohne Widerspruch Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt sich 17.05 Uhr mit der Debatte um Patientendaten für die Forschung. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.